Labrot von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 101, Kap Verde 101.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Labrot, eigentlich von Andreas Peter, der ist aber heute nicht da. Heute sind nur Dominik.
Hallo zusammen.
Und ich da. Und außerdem dürfen wir Laura und Axel begrüßen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal reinhören, Labrot ist ein Reisepodcast zum Mitmachen. Das heißt, ihr könnt ihr theoretisch auch mitmachen, wenn ihr eine tolle Reise gemacht habt und euch denkt, hey, über die würde ich voll gerne mal sprechen. Oder ich bin totaler Podcast-Fan und habe mir eigentlich immer schon mal gedacht, ich würde eigentlich gerne selbst einen haben, aber so einen ganzen möchte ich auch nicht so richtig. Aber zu Gast sein könnte ich mir schon mal vorstellen. Dann seid ihr bei uns genau richtig und wir moderieren euch, während ihr von euren tollen Reisen erzählt. Und heute machen das Laura und Axel, die wahnsinnig viele sehr, sehr coole Reisen gemacht haben. Und heute geht es auf die Kapverdischen Inseln. Falls ihr denkt, so was, wo sind die denn? Die sind gar nicht so weit entfernt, würde ich sagen. Gehören mit zu den makronesischen Inseln, wozu auch Madeira und die Azoren, auf denen wir ja auch schon mal waren. Und was gehört noch dazu? Die Kanaren, genau. Und während die Azoren und Madeira ja zu Portugal gehören und die Kanarischen Inseln zu Spanien, gehören die Kapverden tatsächlich schon zum afrikanischen Kontinent. Und da geht's für uns heute hin. Und mehr weiß ich auch tatsächlich gar nicht über diese Inseln. Ich habe jetzt alles an Informationen, die ich hatte, an Hard Facts rausgegeben. Und für alles andere bin ich sehr dankbar, dass ihr heute da seid.
Ja, wir sind danke.
Wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, wie kommt man auf die Inseln, wie kommt man überhaupt auf die Idee, auf diese Inseln zu reisen, und werden uns dann an eurer Reiseroute so ein bisschen entlanghangeln und darüber sprechen, was kann man da so alles machen, welche Inseln lohnt es sich besonders zu besichtigen, sind ja durchaus mehrere, und werden dann noch über so ein paar Highlights und Lowlights reden, damit ihr auch wisst, was ihr auf alle Fälle besuchen müsstet, wenn ihr diese Reise nachreisen wollen würdet und was sich vielleicht nicht so für euch lohnt. So, Laura, Axel, take it away. Wie kommt man auf die Idee, auf die Kapverdischen Inseln zu reisen?
Die Ursprungsidee war die Kombination mit den Azoren. Also ich wollte unbedingt auf die Azoren reisen, schon eigentlich seit Jahren, seit ich weiß, dass es die gibt. Ihr habt ja in einer anderen Folge schon darüber gesprochen, wie unfassbar, unglaublich und schön die Azoren sind. Aber dann kam eben auch die Idee, das Ganze zu kombinieren mit den Kapverden, die ja auch sehr speziell sein sollen und doch auch ein bisschen mehr das Exotischere mit sich tragen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kombinieren diese zwei Inselgruppen und machen da einen längeren Trip daraus.
Cool. Wie lange wart ihr denn unterwegs?
Es waren insgesamt knapp 7 Wochen, davon etwa 3 Wochen auf den Azoren oder 3,5 Wochen auf den Azoren, 3,5 Wochen auf den Kapverden. Ungefähr, glaube ich, kommt es hin.
Wann seid ihr da gewesen?
Das war Mitte Oktober sind wir gestartet und haben noch mit einem Zwischenstopp in Lissabon eben dann auf die Azoren geflogen und sind dann zurückgekommen am 3. Dezember im größten Schneechaos der letzten Jahre in Österreich.
Ja, wir haben es hier auch mitbekommen.
Ja.
Wobei man sagen muss, ich glaube, in Österreich sind trotzdem kaum Züge ausgefallen, wenn man so mit Deutschland vergleicht. Seid ihr, glaube ich, trotzdem noch, oder? Ja, nee,
also
kritische Blicke.
Zug vom Flughafen in Wien zurück nach Linz ist leider ausgefallen, weswegen wir ziemlich lang am Bahnhof herumgesessen sind und schließlich mit dem Taxi gefahren sind. Also wir waren auch betroffen.
Okay, aber ihr hattet sicherlich Schneemengen, die das irgendwie, wo das dann auch okay ist, dass das dann mal ausfällt. Also bei uns, bei unseren paar Zentimetern ist ja auch alles zusammengebrochen im ganzen Land und das ist wieder mal peinlich gewesen.
Ja, also ihr wart 3,5 Wochen in etwa da. Wohin seid ihr denn geflogen oder gefahren? Ihr wart ja erst auf den Azoren und seid dann natürlich nicht, wie für den wahrscheinlich für unsere Hörenden klassischeren Weg, von Deutschland irgendwie dorthin geflogen, sondern von den Azoren. Wie war das so?
Genau. Also eigentlich kann man sich ja die Kapverden, manche von den Zuhörern sind vielleicht badebegeistert und kennen die eine oder andere Insel. Da ist vielleicht der Begriff Sal oder Boa Vista ein Begriff. Das sind so die 1A-Badeinseln, wenn man jetzt nicht auf den Kanaren sein möchte, sondern ein bisschen südlicher ist. Da fliegt dann auch der klassische TUI-Flieger oder TUI-Ferienflieger hin. auch mit mehreren Verbindungen, und auch die beiden Inseln sind grundsätzlich gut touristisch ausgebaut, zumindest für Badeurlauber. Wir haben eigentlich einen anderen Weg genommen, weil wir keine Badeurlauber eigentlich sind, sondern wir sind ja hauptsächlich zum Wandern auf die Kapverden geflogen und haben uns als erste Anlaufstelle die Hauptinsel Santiago ausgesucht mit der Hauptstadt Praia und haben uns dann insgesamt, vielleicht soll man so sagen, insgesamt hätten wir 5 Inseln bereist. Wir wären von der Hauptinsel Santiago dann auf Fogo weitergeflogen. Das ist der höchste Berg, also hauptsächlich vulkanisch geprägt, den wir dann bestiegen haben. Und von dort sind wir wieder zurück nach Santiago und dann in den Norden nach São Vicente und Santo Antão. Und das sind eigentlich so die Hauptwanderinseln, die man so besuchen kann. Und ja, da haben wir uns eigentlich hauptsächlich aufgehalten.
Also ursprünglich geplant war auch, dass wir am Schluss noch eine Woche auf Sal verbringen. Da hätten wir uns eben vorgestellt, ein bisschen einfach zum Entspannen, ein bisschen vielleicht auch baden, aber eben auch zum Arbeiten für uns, weil wir eben auch unterwegs immer wieder mal etwas arbeiten müssen. Und wir dachten, wir genießen dort trotzdem die Hitze noch ein bisschen, bevor es zurück ins kalte Österreich geht im Dezember. Da waren wir aber tatsächlich im Endeffekt nie. Warum, wird sich jetzt in den nächsten Minuten wahrscheinlich herausstellen. Oh, okay. Aber geplant war es.
Okay, also direkt Cliffhanger, sehr, sehr gut. Okay, also wir haben jetzt eure Reiseroute in etwa. Dann berichtet doch mal, ihr habt gesagt, ihr wart hauptsächlich zum Wandern da. Was habt ihr auf den einzelnen Inseln so gemacht und was ist Tolles passiert?
Also zuerst waren wir 4 Tage eben auf der Hauptinsel Santiago. Dort hatten wir ein Mietauto und haben so einfach mal die Insel ein bisschen erkundet, einfach mal quer durch Richtung Norden fahren, die Landschaften bestaunen, immer wieder mal stehen bleiben, wenn es einfach gerade schön aussieht, jetzt ohne bestimmten Ziel. Ist aber eigentlich sehr schön gewesen, sehr empfehlenswert. Es gibt auch ein paar Strände, die man einfach so im Vorbeifahren dann irgendwie entdeckt und mal kurz eben stehen bleibt. Da können wir aber auch keine bestimmten Namen oder so nennen, da einfach mal drauf losfahren. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Wir waren dann auch in Cidade Velha, das ist so die alte Hauptstadt oder die erste Stadt, die es auf der Insel gegeben hat. Kann man auch ein bisschen anschauen, ist ganz nett. Ja, Praia selbst gibt jetzt nicht so viel her. War für uns sogar ein bisschen enttäuschend. Also die Hauptstadt selber können wir nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber ebenso die Landschaften sind doch sehr beeindruckend. Und ja, ich glaube, das Highlight auf Santiago, Axel, da kannst du mir gerne widersprechen oder zustimmen, war die Wanderung auf den Pico de Antonia. Das ist der höchste Berg dieser Insel. Nicht der höchste Berg der ganzen Kapverden, aber eben dieser Insel. Und da haben wir die Wanderung einigermaßen einsam eigentlich erlebt, also ohne jetzt groß Menschen zu treffen, was wir immer sehr, sehr genießen, wenn wir irgendwo wandern sind, auch in Österreich, aber da ist es natürlich noch viel schwieriger. Und eben dann dort oben auf dem Gipfel wahnsinnige Aussicht bis auf das Meer hinunter, bis auf die Nachbarinseln. Also das war wirklich sehr schön. Mhm.
Wie ist die Natur dort so? Also wir haben von den Azoren ja sehr, sehr viel Grün erfahren. Und sieht es da genauso aus? Ist ja schon nochmal eine Ecke südlicher.
Ist eher vergleichbar mit den Kanaren vielleicht oder vielleicht noch ein bisschen mehr steppenartig. Also da gibt es so die klassischen Akazienbäume, die sind überall so verteilt. Man kennt es Steppe, savannenmäßig, also man hat schon das Gefühl, es regnet sehr wenig. Es regnet tatsächlich sehr wenig. Es ist, glaube ich, nur im September, Laura, korrigiere mich, falls das falsch war, ich glaube, ein paar Tage, wo es wirklich regnet. Und dann wird es kurz ein bisschen grün, aber ansonsten ist es halt sehr braun, trocken, so die Haupttöne. Einzig und allein manche Gegenden, die entweder hoch genug sind, dass sie die verdunstenden Wolken aufsammeln und quasi das, den Dunst aus den Wolken aufnehmen, dann ist es etwas grüner. Aber sonst ist das sehr eher trockene Landschaft.
Mhm. Ja. Ich habe mir mal so ein Klimadiagramm zu Gemüte geführt. Und es ist echt irgendwie von Januar bis Juli regnet es gefühlt gar nicht. Also das ist wirklich einfach so 0,0022 Millimeter pro Monat. Irre.
Ja, wir haben tatsächlich Regen kurz erlebt, vielleicht auch spannend. Also Regen wie bei uns nicht, aber es ist kurz einmal dunkel geworden und hat so einzelne Tropfen geregnet. Ich glaube, das ist schon das Maximum, was man vielleicht ja, so in dem normalen Winter mal erlebt, aber ja, recht viel mehr ist es nicht.
Das wären dann die 10 mm, die für Dezember angesagt sind.
Genau. Würde passen.
Aber die Inseln sind ja auch vulkanisch. Das heißt, die großen Berge, auf die ihr gestiegen seid, sind vermutlich auch Vulkane, oder?
Der Pico de Antonia ist, glaube ich, kein Vulkan. Und auch generell die Insel Santiago hat nicht so den vulkanischen Einfluss. Okay. Also man sieht es zumindest optisch gar nicht. Vielleicht auch zum Dazusagen, jede Insel ist sehr individuell, also auch ähnlich generell wie bei fast jeder Inselgruppe. Keine sieht so richtig aus wie die andere. Aber eben Santiago hat sehr dieses Karge, was Axel schon beschrieben hat. Wenig Pflanzen, aber auch nicht so dieses Vulkanische. Unsere zweite Insel war die Insel Fogo. Die ist benannt nach dem Fogo. Das ist eben der höchste Berg. Und das ist schon ein Vulkan. Und da sieht man es natürlich auch unmissverständlich, dass das vulkanischen Ursprungs ist. Und ja, da ist alles schwarz sozusagen, da wächst auch nur bestimmte Dinge, eben zu dem kommen wir, glaube ich, auch noch, aber eben ganz anders als die andere Insel. Und unser letzter Stopp auf Santo Antão, das ist so die bekannteste Wanderinsel, die ist total bekannt für grüne Täler, gerade wenn man quasi auf die Regenseite der Insel kommt, sieht es teilweise aus wie auf den Azoren, also wirklich wahnsinnig grün und richtig starke Kontraste. Also auch wieder sehr abwechslungsreich.
Wow, ja, klingt super spannend. Wollen wir erstmal noch auf der Hauptinsel bleiben bei eurer tollen Wanderung, die ihr da gemacht habt. Gebt mal ein paar Hard Facts. Wie lang ist die so? Wie viele Höhenmeter? Was für ein Gefühl hat man da? Ist das auch für nicht so erfahrene WanderInnen was? Oder was würdet ihr da empfehlen?
Also vielleicht, Laura, du kannst gerne einhaken. Man muss immer in erster Linie sagen, der Transport oder der öffentliche Straßenverkehr ist ja quasi nicht vorhanden. Es gibt eigentlich keine Busse, keine ja, sonstigen Verkehrsmittel, außer die offiziellen Taxis, Privat-Pkw und die sogenannten Kollektivos. Das sind die Sammeltaxis, die man wahrscheinlich auch von anderen Ländern kennt. Die fahren halt dann, wenn sie voll sind. Und das erste Problem ist mal, dass man überhaupt zum Einstieg kommt, wenn du keinen Mietwagen hast. Ist es, ja, wenn du ein Glück hast, fährt ein Kollektivo hin. Eher unwahrscheinlich. Es ist zwar ein Dorf in der Nähe, aber man müsste dann doch um einiges länger laufen, als wir dann getan haben. Wir sind quasi bis zum letzten Stück Straße hinaufgefahren. Da ist eine Radarstation, dort endet die Straße. Und von dort waren es erst einmal, ich glaube, 200 Höhenmeter bergab ins nächste Tal. Und von dort ging es eigentlich erst hinauf. Ich glaube, die Dauer waren es 2-3 Stunden rauf, in etwa, kommt hin. Und das Problem war eigentlich, der Weg an sich war sehr verwachsen, da nicht so viele Leute gehen, ist klar. Und darum war es auch schon sehr schwierig, einfach am Weg zu bleiben. Er war zwar markiert, es waren sehr schöne Markierungen, das zieht sich eigentlich durch generell bei den Kapverden, also Wandermarkierungen gibt es. Aber die Wanderwege sind nicht so begangen. Und in dem Fall eben auch, daher, da verliert man schon einiges an Zeit. Und manche Pflanzen eben auch eher, ja, würde sagen, sehr aggressiv. Also viele stechende Pflanzen, wo man sich die lange Hose gewünscht hätte. Ich glaube, Laura kann da mehr dazu sagen.
Ja, ich hatte total zerkratzte Beine, also zum Teil schon blutig. Das war vielleicht eher ein Nachteil. Da würden wir auf jeden Fall lange Hosen empfehlen, falls das wer nachmachen möchte.
Und ansonsten, die Wanderung ist zwar markiert, aber es ist sicher nicht einfach. Es ist einiges an lockerem Geröll und mit, ja, wenn man ausrutscht, würde man doch etwas weiter runterfallen. Wo wir sagen, wenn man grundsätzlich Wandererfahrung hat und einen sicheren Tritt hat, definitiv kein Problem. Ansonsten eher geführt oder ja, Alternativen.
Ihr sagtet jetzt auch, sehr wenig Leute sind diese Wanderung generell gegangen. Und so wie ich das rausgehört habe, ist es ja auch nicht so die Hauptinsel, wo die meisten Touris sind. War es auch sonst eher leer für euch?
Also auf Santiago haben wir eher wenig Touristen getroffen. Immer schon ein paar oder mal in der Hauptstadt, in Praia zum Beispiel, beim Essen gehen oder so, merkt man schon, es gibt schon ein paar Touristen, aber es ist eher so eine Zwischenstoppinsel, also weil eben die Flüge von Lissabon zum Beispiel nach Praia gehen oder von den Azoren, wo wir herkamen, und das eben trotzdem die Hauptstadt ist, ist es leichter zum Erreichen, und dann kommen die Menschen und bleiben vielleicht auch kurz ein paar Tage, aber ich denke, alle Touristen werden sich dann möglichst schnell auf irgendeine Insel weiter fortbewegen, je nachdem, was sie sich eben vorstellen. Mhm.
Wie ist das denn so ganz generell? Also auf Praia oder in Praia gibt es scheinbar einen Flughafen, und wo sind, also würde man grundsätzlich nach Praia fliegen oder gibt es auch Flüge zu den anderen Inseln direkt?
Also es gibt grundsätzlich vier internationale Flughäfen. Der eine ist eben in Praia. Die anderen zwei, die man von Europa aus hauptsächlich anfliegen würde, eben mit den TUI-Ferienfliegern, sind auf Sal und Boa Vista. Mhm. Und dann gibt es noch den, wo wir heimgeflogen sind, das ist auf São Vicente. Die anderen sind alle, also es steht sogar nicht Aeroporto, sondern Aerodrom. Das sind halt eigentlich keine Flughäfen per se, sondern wirklich nur Landebahn und ein bisschen was, was daneben halt als Flughafengebäude gilt. Mhm. Die sind auch nicht Nachtflug geeignet, das heißt, das ist Sichtflugplatz quasi, und die Flugzeuge fliegen auch nur eigentlich eine Strecke, das heißt, nach Fogo kommt man zum Beispiel nur, wenn man in Praia wegfliegt, und nach São Nicolau, das ist auch noch eine Insel, kommt man zum Beispiel auch nur von einem anderen Flughafen, das heißt, man muss eigentlich über Praia fliegen, wenn man auf bestimmte Inseln möchte.
Okay. Gibt es andere Verkehrsmittel zwischen den Inseln, also zum Beispiel auch mit dem Boot rüber?
Ja, es gibt Fähren zwischen den einzelnen Inseln, die brauchen natürlich mehr Zeit. Zum Beispiel eben der Flug zwischen Praia und Fogo dauert 20 Minuten. Also lächerlich eigentlich, aber die Fähre braucht eben 4 Stunden, soweit ich das in Erinnerung habe. Und wir haben auch ein paar Leute getroffen, die diese Fähre genutzt haben und die davon berichtet haben, dass im Endeffekt 90% der Passagiere sich dauerhaft übergeben während der Fahrt, weil es so schlimm schaukelt und die Luft so schlecht ist und es nicht so angenehm ist, da drin zu sein. Deswegen haben wir uns ausschließlich für Flüge entschieden.
Was nicht unbedingt besser war.
Ja, okay. Die Flüge waren jetzt auch nicht unbedingt besser, aber wir haben eben nicht dieses unangenehme Flair auf den Pferden miterlebt.
Okay, wow, klingt trotzdem spannend. Können wir gerne mal dabei bleiben. Was war bei den Flügen, was nicht so cool war?
Wie fassen wir es zusammen? Wir haben 3 Flüge durchgeführt, oder wir waren bei 3 Flügen dabei. 5 haben wir insgesamt gebucht. Der Grund, warum wir früher heimgeflogen sind, war folgender. Wir sind eigentlich am Tag, bevor wir nach Fogo geflogen sind, haben wir ein bisschen die Google-Bewertungen angesehen, und da hat die Airline, glaube ich, 1,9 Sterne. Ist jetzt vielleicht für manche Airlines oder so normal, oder generell für manche öffentlichen Institutionen normal. Ich glaube, Finanzamt bekommt auch nicht viel mehr. Aber grundsätzlich, wenn man sich's ansieht, nicht unbedingt die beste Bewertung. Und dann war das Gefühl schon etwas mulmig. Und wir sind dann am nächsten Tag geflogen. Das hat noch gepasst. Ich glaube, war 1 Stunde verspätet, das Flugzeug. Und wie wir dann zurück wollten, haben wir mehr oder weniger zuerst eine Mail bekommen, dass quasi ein Airline-Streik ausgerufen ist, der erste dieser Airline. Und unser Flug ist nach dem ganzen Tag am Flughafen sitzen, also wir sind trotzdem hingefahren und trotzdem gehofft, dass der Flug durchgeführt wird. Dann sind wir nach 6 Stunden aufgeklärt worden, nein, der Flug fliegt auch nicht morgen, sondern fliegt erst in 2 Tagen. Das heißt, wir haben 2 extra Tage dort verbracht. Und waren dann dementsprechend schon ein bisschen so, ist jetzt nicht die beste Organisation, aber okay. Und dann haben wir realisiert, mit Flightradar und mit sehr viel Zeit, wenn man natürlich 2 Tage nur herumsitzt, hat man sehr viel Zeit, dass die Airline eigentlich nur ein Flugzeug hat. Oder ein Flugzeug hat, das sie verwenden, aber eigentlich 2. Die Sache ist die, wir haben dann auch herausgefunden, warum alle Flüge immer mit dem Laufe des Tages immer mehr verspätet sind und manche Flüge dann eigentlich sehr oft ausfallen. Es fliegt eben nur das eine Flugzeug, das sammelt dann natürlich Verspätungen den ganzen Tag an. Und wenn du gerade auf einem Flughafen, Flugplatz bist, der eigentlich nicht in der Nacht angeflogen werden kann, dein Flug aber eigentlich um, glaube 17 Uhr geht, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser ausfällt. Und wir haben dann 2 Tage später endlich den Rückflug irgendwie organisiert bekommen und haben dann gesagt, naja, wenn das so weitergeht, ist das Risiko, dass wir gar nicht heimkommen. Mit dem letzten Flug, der war etwas knapper gebucht, haben wir dann gesagt, naja, das lassen wir lieber. Es war dann auch der 3. Flug um 6 Stunden verspätet und sie haben dann noch, glaube ich, unsere Plätze gar nicht gefunden, haben dann gesagt, okay, ihr seid gar nicht angemeldet für den Flug, also irgendwie Chaos mit Flugverspätung und insgesamt nicht unbedingt besser als die Fähre, wo jeder sich übergibt, je nachdem könnt ihr entscheiden.
Ja, okay, Not oder Elend.
Ja, also es ist aber auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, ne? Wenn man schon im Vorhinein weiß, okay, der letzte Flug wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele mit der Logik dran gehen, ach, dann haben wir da noch den Tag, aber sparen uns quasi die Nacht auf der Insel und fliegen dann abends und kommen abends an. Ja, in der Theorie vielleicht. Also die Leute, die sehr standfest sind auf dem Boot, dann vielleicht doch eher auf das Boot umschwenken. Oder wir haben ja vorhin auch von schwimmaffinen Menschen geredet. Nee, ich rede nicht weiter. Okay.
Wir waren schon gedanklich dabei.
Da wären wir wahrscheinlich auch schneller gewesen. Also so groß sind die Distanzen.
Ja.
Aber tatsächlich, wir haben dann noch ein bisschen weiter recherchiert und diese Verspätungen, Überstunden ist was dort wirklich täglich ist. Also auch nicht erst seit gestern, das geht eigentlich seit Jahren so. Die wissen das auch ganz genau. Es scheint ihnen einfach egal zu sein, dass sie jeden Tag stundenlang Verspätungen ansammeln. Oder eben dann am Abend auch die Flüge dann canceln, weil es nicht mehr ausgeht oder so. Und ja, das ist schon anstrengend, gerade wenn man auch als Europäer natürlich gewohnt ist, dass man, ja, dass die Dinge funktionieren sozusagen und dass man sich auf sowas trotzdem einigermaßen verlassen kann. Da würden wir vielleicht empfehlen, entweder das Boot zu nehmen, wenn man sich das traut, oder vielleicht abzuwarten, ob sich die Airline einmal bessert in den nächsten Jahren. Wenn es so ist wie jetzt, dann ist so ein Trip, wie wir gemacht haben, mit vielen Flügen zwischen den Inseln, mit sehr großen Zeitverlusten verbunden. Also wir haben, glaube ich, in den ersten 2 Wochen auf den Kapverden insgesamt 5 Tage gehabt, wo wir eigentlich nichts wirklich machen konnten, weil wir nur irgendwie am Flughafen herumsaßen. Und gerade wenn man eine begrenzte Zeit hat, ist das natürlich dann schon sehr mühsam und auch schade.
Ja.
Ja, auf jeden
da
Fall.
Da ist ohne Kotzen die 4 Stunden auf dem Schiff dann wahrscheinlich doch die bessere Rechnung gewesen. Aber ja, wenn man da mit Seekrankheit und so zu tun hat, das ist auch definitiv nicht schön. Also das gilt es auch zu vermeiden. Okay, aber das waren schon mal wertvolle Tipps und auch so ein bisschen die Lowlights schon vorweggenommen. Ja.
Vielleicht noch ein Punkt, den wir als Tipp da noch anhängen könnten. Durch das, dass es ja nur ein Flugzeug ist, müsste man sich nur die Flugroute ansehen, wo das Flugzeug nachher hinfliegt. Und es ist grundsätzlich, haben wir mitbekommen bei so manchen Reisegruppen, die halt organisiert dort waren, dass die zum Beispiel von Fogo direkt weitergeflogen sind nach São Vicente, weil das eben die Route war. Das heißt, wenn man hier gut plant, sitzt man schon im Flugzeug und hat nur einmal das Risiko, dass man eine Verspätung hat. Also wenn man hier am Flugplan sich orientiert, kann man schon gut gewinnen.
Okay, ja.
Also Reiseroute mit dem Flugplan planen, ist wahrscheinlich da eine ganz gute Faustregel. Okay. Zurück zu dem, was auf den Inseln passiert ist. Auf eurer ersten Insel habt ihr diese eine Wanderung gemacht. Was habt ihr sonst noch so da gemacht? Wie lange wart ihr dort? Und was würdet ihr empfehlen? Ihr habt gesagt, Praia jetzt nicht so, aber was gab es sonst so Nettes?
Also wir waren dann, nachdem wir auf Fogo waren, nochmal da für jeweils 4 Tage, also insgesamt 8 Tage. Wir würden empfehlen, vermutlich reichen 3 Tage, maximal 4 aus, eben vielleicht einen Tag den Pico de Antonia, falls man wandermäßig da so weit ist, einen Tag so eine Inselrundfahrt zu machen, wie ich schon beschrieben habe, mit Auto zu den Stränden und so ein bisschen zu schauen, auch cool. Einen Tag eben für diese Cidade Velha, diese alte Stadt. Da kann man auch eine nette Wanderung machen zu einem riesengroßen Baobab-Baum, der da eben so steht mit riesigem Stamm, wo du gefühlt 10 Minuten drumherum gehst. Also übertrieben natürlich. Aber eben auch so einen zweiten großen Baum gibt es, der irgendwie auch der älteste und größte Baum der Kapverden ist. Klingt jetzt ein bisschen lame, irgendwie da so einen Baum zu besuchen.
Kann ich.
Aber war irgendwie wirklich cooler als gedacht.
Ja.
Also ich bin vorher noch nie so einen großen Baum gesehen.
Ja.
Ich habe eben den Punkt auf Google schon gesehen, auf Maps. Also das sieht echt krass aus mit diesen Wurzeln, wo du wirklich dich drin verstecken kannst. Also irgendwie überall gucken so Köpfe raus. Schon cool.
Also das ist auch schon mal gut zu wissen, weil ich bei Inseln habe ich auch immer nicht so richtig das Gefühl, wie viel Zeit brauche ich, um die wirklich zu erkunden. Also das war jetzt schon mal eine gute Faustregel für diese. Auf eurer nächsten, der Fogo. Auf eurer nächsten Insel, der Fogo, wart ihr auf dem Fogo. Und also wenn ich mir die Karte so angucke, bietet sich eine Rundtour im Kreis um die Insel da auch ziemlich doll an, oder?
Sieht so aus, ja.
Es sieht so aus.
Ist aber nicht. Okay.
Wir haben es zumindest nicht gemacht, aber unsere Experience war extrem cool. Vielleicht, Axel, gibst du einen kurzen Einblick, wie wir das gemacht haben.
Habt ihr jetzt auf der Karte die Satellitenbild oder die Topografie, dann wird man es gut sehen. Mhm. Es ist nämlich so, wie man sich einen Vulkan eigentlich vorstellt. Also das Ganze ist vom Meer weg wie ein Vulkan nach oben, also mit steilen Hängen. Und das rundherum sind einfach 2 Ringstraßen. Und man kann oben dann nämlich in die Caldera hinein. Das ist ja quasi die Überreste von dem zusammengebrochenen Supervulkan, der ursprünglich die Kapverden da geformt hat, oder zumindest die Insel geformt hat. Und da wohnen auch Leute drinnen, ist mit 2 Dörfern eigentlich einer der am wenigsten besiedelten Punkte der Insel. Warum? Natürlich klar, es ist immer noch ein aktiver Vulkan. Die letzte Eruption war vor 8 Jahren. Also man kann auch noch auf der Lava gehen, die was jetzt da gerade so durchgeflossen ist. Ist übrigens auch eine kleine Katastrophe gewesen. Da hat es die Straße komplett zerstört und auch Teile von den Dörfern. Und die sind gerade erst wieder beim Wiederaufbau. Soll aber jetzt nicht heißen, okay, das ist jetzt alles so, wir sind da hingekommen und da ist nichts los. Also die sind schon wieder voll beim Aufbau und sind voll dabei, dass sie Touristen wieder anwerben, weil es einfach eine besonders einzigartige Gegend ist. Also man kann sich so vorstellen, man lebt quasi im Vulkan drinnen, rechts und links die Lavaströme, dann auf der einen Seite die große Caldera-Wand, wo man quasi von der Außenwelt abgeschnitten ist, und auf der Rückseite sieht man dann den Fogo-Vulkan mit seinen doch 2800 Metern, also doch ein Riesenberg. Und ja, jeden Tag, wo man in der Früh aufwacht, ist einmal die Sonne geht auf und erhellt das Ganze. Also man hat so richtig das Vulkan-Feeling tagtäglich irgendwie gehabt. Das war einzigartig und insgesamt unser Highlight, glaube ich, auch vom ganzen Urlaub.
Wow, klingt richtig krass. Und 2800 Meter, also klingt vielleicht jetzt erstmal für Leute, die viel in den Alpen oder so unterwegs sind, jetzt erstmal nicht gigantisch, aber man muss halt auch überlegen, das ist eine wahnsinnig kleine Insel und man ist einfach auf Meeresniveau und da sind 2800 Meter schon mal eine ganz schöne Ansage.
Wir haben dann auch den Gipfel bestiegen, eben mit unserem Host, bei dem wir gewohnt haben. Und das war eigentlich auch eine ziemlich coole Tour. Zwar anstrengend und auch nicht ganz ungefährlich an manchen Stellen. Also eben auch ausrüstungstechnisch, ja, nicht mit Sandalen gehen, obwohl es hinter uns einer gemacht hat, wäre schon zu empfehlen. Aber grundsätzlich war wirklich eine richtig coole Tour. Und von ganz oben hast du auch wirklich den Blick bis runter zum Meer. Und das sind eben fast 3000 Meter. Das ist irre viel. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, bis man dann eben oben steht. Und eben diese Wanderung war eigentlich so das Highlight, wie gesagt, von der ganzen Reise. Also auch alles auf den Azoren konnte dann nicht ganz mithalten, obwohl uns die auch gut gefallen haben. Denn ja, dieser Berg, das ist schon sehr einzigartig.
Sieht man von oben die anderen Inseln oder manche der anderen wenigstens?
Man könnte, Also uns wurde gesagt, bei gutem Wetter sieht man da schon einiges. Es war bei uns schon ein bisschen bewölkt und deswegen ist sich das nicht ausgegangen. Aber grundsätzlich bis zum Meer runter hat man schon gesehen und man könnte eben auch zu anderen Inseln sehen.
Okay.
Also laut Guide sogar bis zu den ganz weit weg, die, wo wir nachher waren. Also man, der zeichnet natürlich wieder ein anderes Bild, aber
an den guten Tagen schon irgendwie,
ja, über 100 Kilometer dann zu den nördlichen Inseln. Aber krass. Mhm. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man sich dann die Reise zum Mars sparen, wenn man so die Fotos sich anguckt, weil es echt so eine komplette, also wie so eine Mondlandschaft einfach.
Mhm. Total. Also es ist eigentlich, an Island erinnert es an manchen Stellen mit der Lava, aber dann doch wieder ganz eine andere Landschaft, weil es ja doch irgendwie auch afrikanisch geprägt durch das heiße Klima. Und das Mikroklima von dem oberen Teil ist ja was Eigenes. Und wenn man dann den Berg hinauf geht, sieht man ja ganz hinunter zum Meer auch noch, was ja noch einmal 1000 Meter sind eigentlich. Und ja, es ist ganz eine eigene Landschaft eigentlich.
Mhm. Was man vielleicht da auf jeden Fall empfehlen sollte, unbedingt übernachten in der Caldera. Also nicht den Fehler machen, wie manche, die wir getroffen haben, dass sie irgendwo unten quasi übernachten und nur so eine Tagestour rauf auf den Vulkan machen. Wir waren, glaube ich, 4 Nächte oben. Da gibt es mehrere kleine Guesthouses in verschiedenen Preiskategorien auch. Und wir waren da wirklich 4 Tage oben und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, da so quasi in dem Mikrokosmos irgendwie zu sein, auch die ganze Gemeinde, also die ganzen Menschen sind wahnsinnig lieb und halten voll zusammen und sind sehr gastfreundlich. Und ja, eben da wirklich so drinnen zu leben, fühlt sich echt nochmal ganz besonders an. Das können wir auf jeden Fall empfehlen, dass man eben wirklich auch oben bleibt über Nacht.
Da hast du auch direkt die Frage beantwortet, die ich eben stellen wollte, weil ihr meintet irgendwie eure Hosts, also es klang so ein bisschen so, als ob ihr quasi so halb privat untergebracht wart oder eben so relativ nah jedenfalls an den Leuten dran. Habt ihr das generell auf der Reise so gemacht oder wo übernachtet man auf den Kapverden?
Ja, ich würde sagen hauptsächlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn du eher geführt unterwegs bist oder eher luxuriös, dann gibt es natürlich Hotels, man gibt eh überall Hotels, die wahrscheinlich auf den Inseln, wo wir waren, vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig sind wie auf anderen Inseln. Wenn du jetzt 4 Sterne hierher nimmst, war jetzt gefühlsmäßig etwas weniger. Wir waren hauptsächlich in entweder so Guesthouses, das heißt beispielsweise dort auf Fogo, der Host, das war so ein kleines Guesthaus mit 7 Zimmern, die dann das Frühstück gemacht haben und auch Abendessen möglich war und alles. Also entweder so, was sehr nett ist, oder wir sind mit, ja, in so einem Apartment meistens dann auch, so wie Airbnb.
Mhm. Okay. Und preistechnisch, wie war generell so der Urlaub?
Ja, also zuerst denkt man ja, wenn man nach Afrika fährt, dass die Dinge eher günstiger sind. Wir haben das zumindest irgendwie gedacht. Jedoch hat sich dann schnell herausgestellt, wir haben eigentlich europäisches Preisniveau. Und europäisch meinen wir österreichisches Preisniveau, was ja auch noch mal etwas über dem Deutschen ist. Also gerade auch die Lebensmittel haben uns echt geschreckt. Da haben wir ganz schön viel auch gezahlt. Zum Teil natürlich begründet, weil es eine abgelegene Inselgruppe ist und alles, was die irgendwo vom Festland beziehen, logischerweise muss teurer sein. Trotzdem auch die Dinge, die dort wachsen. Also Bananen war zum Beispiel so ein Beispiel. Die wachsen dort eigentlich überall. Und trotzdem sind die eigentlich total teuer, oder auch Kokosnüsse oder was man so gefunden hat, nicht billig. Also auch wo wir dann schon gesagt haben, naja, also von dem her nicht allzu günstig. Es gab einzelne Sachen, die ein bisschen günstiger waren. Zum Beispiel, glaube ich, tanken war etwas günstiger als in Österreich.
Eier.
Genau, Eier waren auch komischerweise sehr günstig, also so einzelne Dinge gab es schon, generell aber eben vergleichbar jetzt mit unserem mitteleuropäischen Preisniveau auf jeden Fall. Und auch die Unterkünfte, ich würde jetzt so sagen 25 bis 30 Euro in der Nacht kommt es ungefähr hin. Und wer so jetzt da durchsteht, wenn man jetzt nicht ganz das Billigste nimmt, aber eben jetzt auch nicht in irgendwelchen Hotels luxuriös absteigt.
Ja, 25 bis 30 Euro. Ja, okay. Euro.
Mal so als Einblick mal ganz gut.
Sehr schon.
Genau.
Okay. Ich habe auch gerade nochmal, ich hänge noch so ein bisschen an der Höhe dieses Berges. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie total fasziniert. weil ich für mich gibt es immer diese Grenze, ab der ich Höhenkrankheit bekomme. Und das ist bei mir, waren das, als ich das hatte, 2400. Was vielleicht auch nochmal ein Merker ist für Menschen, die dazu neigen oder auch Menschen, die zum Beispiel Migräne haben. Bei mir hängt das, glaube ich, miteinander zusammen. Dass die dann vielleicht sich nochmal so eine Minute mehr Gedanken darüber machen, ob sie da direkt von Seeleveln bis nach oben durchwandern wollen oder vielleicht ein bisschen gucken, was es so mit dem Körper macht, könnte ich empfehlen an der Stelle. Ja, aber
deswegen natürlich auch nicht schlecht, wenn man eben in der Caldera wohnt. Da ist man auf so 1800 Metern ungefähr untergebracht, also schon ein kleiner Vergleich sozusagen zu unten, aber wir haben jetzt alle nichts gemerkt. Mhm. Wir sind zwar auf die Berge ein bisschen gewohnt, aber wir haben auch nicht gehört von dem anderen, dem es da irgendwie schlecht gegangen wäre. Also das, ja, sicher gut zu bedenken, wenn man weiß, dass man da gefährdet ist. Aber die Caldera auf 1800 Metern müsste hoffentlich für alle drin sein.
Voll, und das lässt ja auch schon mal so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Dass es etwas höher geht.
Genau.
Und so. Ja, total. Cool. Okay, wie viele Tage wart ihr da? Ihr wart 4 Tage, habt ihr da an diesem einen Ort gewohnt? Habt ihr noch längere Zeit dann da verbracht oder wie war das?
Also wir haben 4 Tage oben. Das war quasi ein Tag auf dem Berg, ein Tag Orientierung und noch ein Tag Orientierung, weil wir dann eben die Zeit ein bisschen überschätzt haben. Es wäre auch noch die Möglichkeit gewesen, dass man die Caldera entlangläuft, aber das sind insgesamt, glaube ich, sogar 20 Kilometer mit Auf und Ab, dann doch ein bisschen zu viel für einen Tag. Ich glaube, sie bieten es an mit 2 Tagestouren. Das war dann wieder zu viel. Also es gibt mehr Möglichkeiten. 4 Tage sind definitiv ausreichend für oben. Ja, wir sind dann noch 2 Tage am Meer unten gewesen in einer Unterkunft, wo wir uns gedacht haben, das ist jetzt das perfekte Relax-Zeit nach dem Berg, nach dem Wandern. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Besitzer neu war, der eigentlich halbwegs überfordert war mit allem, weil der das ja ganz anders fortgeführt hat oder eigentlich nicht wirklich gewusst hat, wie er tun soll. Er hat, glaube ich, noch nie für andere Leute gekocht. Mhm. Er hat mit dem Business eigentlich nie was zu tun gehabt. Ich glaube, der hat gesagt, er war Fischer vorher. Also ja, ein bisschen eine Katastrophe. War dann einfach insgesamt eher mau, der Aufenthalt dort. Vielleicht, Laura, möchtest du noch ein paar Punkte hervorheben, die da besonders herausgestochen sind?
Wir dachten eben, wir bleiben dort ein bisschen direkt am Meer. Es hat auch total nett ausgesehen. Es hat sich dann herausgestellt, an dem Strand ist Baden lebensgefährlich. Also so krasse Wellen, da kann man gar nicht irgendwie reingehen. Jetzt ja, irgendwie mal zur Abkühlung ins Meer hüpfen war also nicht unbedingt. Da unten hat es, glaube ich, auch tagsüber 33, 34 Grad oder so. Also brennt doch auch ein bisschen. Mhm. Es war ein bisschen abseits so vom nächsten Ort, also da sind wir einmal hingegangen, das war über eine halbe Stunde zum Gehen. Das heißt, man ist tatsächlich etwas abgelegen, man hat doch kein Internet und irgendwie nichts. Also wir sind da 2 Tage im Prinzip gesessen und haben irgendwelche Reiseführer gelesen, die es dort zum Ausleihen gab, aber sonst konnten wir eigentlich dort nicht wirklich was machen. Ich hatte zusätzlich noch 2 spezielle Probleme. Das eine ist, dass ich mich vegetarisch ernähre. Also das ist jetzt kein Problem an sich, aber das ist ein Problem, wenn man auf den Kapverden ist. Also nicht nur eben in dieser einen Unterkunft, sondern generell ist es mit vegetarisch essen sehr, sehr schwierig. Es hat dann eigentlich zu 90% Kartoffeln, Bohnen und Reis oder so gegeben. Und das wird halt auch mit der Zeit etwas langweilig. Und das war der erste Punkt, wo ich das ein bisschen realisiert habe, dass mich das mittlerweile jetzt schon etwas fertig macht, gerade weil wir auch zu Hause eigentlich ja, gerne kochen und halt auch ein bisschen was anderes gewohnt sind. Und mein zweites Problem, das dort aufgetreten ist, war, dass sehr, sehr große Heuschrecken dort leben und zwar nicht zu wenige und ich da eine nicht zu unterschätzende Panik und Angst vor denen habe, weswegen ich mich da einfach nur ins Zimmer eingesperrt habe mit einem Fliegengitter und eigentlich nicht mehr rausgekommen bin aus meiner Höhle. sollte später auch noch öfter zum Problem werden, aber da hat natürlich dann das Ganze irgendwie begonnen, ein bisschen ja, weniger Spaß zu machen, als man sich von einer Reise normalerweise erwartet.
Und wenn Anna bis eben vielleicht noch dachte, mit Bohnen und Kartoffeln komme ich klar, ich glaube, jetzt sind die Kapverden erstmal wieder ein bisschen runtergerutscht.
Ja. Ich habe bei Vegetarisch und so höre ich immer auf, ich bin Veganerin und das ist für mich auch immer ein Thema, ne? Wo kann ich wie was essen und so und wie bin ich auch von anderen Menschen und deren Essgewohnheiten abhängig, auch ohne irgendwie undankbar und so zu sein, gerade wenn man halt von jemand anders was zu essen bekommt und ja, man vielleicht auch noch das eine oder andere Verständigungsproblem hat, von daher kann ich sehr gut mitgehen. Mit Heuschrecken geht jetzt so, also ich meine, so ein Riesenviech muss ich jetzt auch nicht unbedingt auf mir haben. Bei uns ist immer so diese Frage, gibt es da große Spinnen, die sehr ausschlaggebend ist? Dein Gesichtsausdruck sagt, ja doch. Ach, wie unschön.
Möchtest du?
Ja, also Spinnen habe ich dann gar nicht mehr so problematisch empfunden. Mhm. Weil die kontrollierter sind für mich. Also diese Heuschrecken, die wirklich springen und dann immer auf mir landen, sind der Horror. Kakerlaken haben sich auch sehr oft ins Schlafzimmer verirrt, aber auch so richtig große, so 7 Zentimeter oder so Teile, also auch richtig eklig. Aber Spinnen jetzt in den Zimmern oder so nicht wirklich. Was vielleicht ganz spannend ist, das kann man jetzt im Podcast etwas schlecht erzählen, weil man sich es nicht so gut vorstellen kann, aber auf der Insel Santiago ganz besonders gibt es extrem viele Spinnen, die so gelb-schwarz gemustert sind. Auch insgesamt die größeren wahrscheinlich auch so 7-8 Zentimeter groß. Und die hängen halt wirklich auch zwischen den Straßenlaternen oder so, sind da überall die Netze, wo du auf einen Blick ungelogen 30, 40 Spinnen siehst und die da einfach über der Straße rumhängen. Das ist was sehr Besonderes, ja. Haben wir so auch noch nie
besonders
gesehen.
Besonders ekelhaft. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, da kann ich dir ein bisschen die Angst nehmen. Also ich hasse Spinnen eigentlich auch. Jedoch, das sind Netzspinnen, die hängen nur in dem Netz, die kommen nicht raus, die fallen nicht runter. Wenn du nicht ins Netz reinläufst, passiert dir da normalerweise nichts. Drum war das für mich auch nicht so schlimm und eigentlich sogar ein kleines bisschen cool.
Okay. Na gut. Also, ja, ansonsten bestimmt super schön.
Vielleicht, um dich nochmal aufzuheitern, subjektiv von unserer Seite jetzt betrachtet, ist der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch gar nicht mal so groß dort, weil die meisten Milchprodukte eigentlich nicht wirklich Milchprodukte sind, sondern eher so Margarine. Das heißt, wenn gekocht wird, wird eh eher mit Margarine gekocht. Und wenn du jetzt Gemüsesachen hast, brauchst du eigentlich keine Sorgen machen. Ja. Das ist meiste eigentlich gleich vegan, sobald kein Fisch oder Fleisch dabei ist.
Praktisch.
Falls das hilft. Also das ist sicher interessant zu wissen.
Vegetarisch gibt es nicht wirklich. Es gibt eigentlich nur vegan oder Fisch in den meisten Fällen oder eben ganz selten auch Fleisch.
Okay.
Genau.
So, dann freuen wir uns jetzt noch mit den Netzspinnen an und schwupps ist Anna doch wieder an Bord.
Ich habe letztens mit einer Freundin über eine Tür.
Ja, die sind hauptsächlich nur auf Santiago. Das heißt, wenn du die Insel auslässt, soweit wir jetzt gesehen haben, sind sie so nicht
okay.
So viel verbreitet.
Das hilft. Das hilft auf jeden Fall.
Nochmal kurz eine Frage zu der Lebensgefahr beim Schwimmen. Gibt es denn auf Fogo dann auch Strände, wo man schwimmen kann? Oder wie ist das, wie ist die Beschilderung auch? Ist immer klar, wenn man jetzt am Wasser ist, geht's hier oder geht's hier nicht?
Beschilderung würde ich sagen, ist nicht klar, weil, also man muss unterscheiden, die Badeinseln sind ja nicht umsonst die Badeinseln. Mhm. Das heißt, die sind hauptsächlich zum Baden. Bei allen anderen Inseln ist halt wirklich immer Vorsicht geboten. Es steht schon in den Reiseführungen, dass die eine oder andere Bucht sich eignet. Aber pauschal kann man eigentlich davon ausgehen, dass abgesehen von den städtischen Gebieten, wo vielleicht so ein Stadtstrand ist, wo auch ein Bademeister oder Lifeguard in dem Sinn ist, der auch mit Fahne und so anzeigt, ob man da baden kann. Ansonsten würden wir es eher nicht empfehlen. Wir sind eigentlich nur am Stadtstrand in Praia gegangen. Der war sehr schön, der war wirklich, wirklich nett mit Lifeguard und allem. Und das war eigentlich kein Problem, aber an allen anderen eher mit Vorsicht zu genießen, trotzdem.
Okay.
Aber was ganz schön ist, das Wasser war extrem warm. Also für das, dass es trotzdem der Atlantik ist, hatten wir ja, schätzungsweise 27 Grad Wassertemperatur.
Okay, das hätte ich auch kälter erwartet. Also wenn man auf die Badeinseln fährt, super. Und ansonsten Ofbasse, wie wir hier in Hessen sagen.
Genau.
Okay, das heißt, ihr hattet 4 Tage auf dem Berg und ich glaube 3-4 Tage sagtet ihr auch nochmal unten, wo ihr Heuschrecken, Kartoffeln und Reiseführer hattet.
Und Stromausfall
natürlich. Mhm.
Ja, genau. Ja, das war auch die Zeit, wo eben dieser Flugstreik stattgefunden hat. Also ursprünglich wären wir da nur 2 Tage okay. geblieben und dann mussten wir eben 2 Tage noch dranhängen wegen dem Flugstreik. Oh. Das sind so diese 4 Tage von der Reise, wo wir dann schon ein bisschen bezweifelt haben, warum sind wir hierher gekommen, wo ist der Sinn von dem Ganzen. Also einfach so eine kurze Depression mitten in der Reise. Aber danach sollte es wieder ein bisschen besser werden.
Und wie krass, wie nah Highlight und Lowlight aneinander liegt. Ne? Erst auf dem Vulkan, wo ihr gesagt habt, das war das absolute Highlight. Und dann ging es steil bergab im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Wie ging es denn danach weiter, als ihr dann endlich euren Flieger bekommen habt?
Wir sind dann wieder zurückgeflogen, haben dann natürlich 2 Nächte, die wir gebucht haben, verloren. Wir haben es zwar nicht zahlen müssen, das war sehr, sehr nett, also sehr kulant, haben aber dann 2 Tage in einem Wandergebiet verloren. Das ist im Norden von Santiago, also wieder der ersten Insel, die aber trotzdem im Vergleich... Ja, wenn man jetzt am Fogo oben war, hat man dann doch schon ein bisschen das Highlight irgendwie gesehen und dann, als was nachher kommt, man kennt es dann, wenn man eine Sache gesehen hat, ist manches dann wieder unspektakulärer. Soll aber das Gebiet jetzt nicht runterziehen, also da gibt es auch sicher 10 verschiedene Wanderrouten, die interessant sind. Wir sind da auch in einer halbwegs unter Anführungsstrichen luxuriösen Unterkunft gewesen, also mit fast westlichem Standard. Von dort aus haben wir dann auch eigentlich gut wandern können, auch wenn wir nur einen Tag dann dort waren, statt der geplanten 3. Wie gesagt, schöne Aussicht und alles, aber hier sind halt wieder die Spinnen für all jene Zuhörer, die da ein Problem haben, das vielleicht mitbedenken. Genau, und dann sind wir an das Nordende von der Insel Santiago gefahren. Da ist dann noch ein kleiner Ort, der heißt Tarrafal. Tarrafal ist immer auf der Insel der Ort, wo die Fischerboote an Land kommen oder traditionell immer die Fischerboote ihren Fang an Land bringen. Das hat man dann dort auch ganz schön sehen können. Also an der Bucht waren am Vormittag ganz viele bunte Fischerboote, wo dann der Fang des Tages schon verteilt wurde. War eigentlich ganz interessant, das anzusehen. Ja, mehr haben wir dann nicht mehr gemacht, oder, Laura?
Nein, eigentlich nicht mehr. Was vielleicht daran spannend war, dort haben wir auch kein Mietauto mehr gehabt, deswegen haben wir den Genuss der Sammeltaxis erlebt. War eigentlich unkompliziert, also man stellt sich quasi auf die Straße, wartet, bis so ein Kleinbus vorbeifährt, gibt ihm ein Zeichen, steigt ein und dann, wenn man eben wieder raus will, gibt man dem wieder ein Zeichen, gibt ihm Geld und steigt wieder aus. Also ganz entspannt eigentlich. Das war auch irgendwie witzig, weil man natürlich da mit den Einheimischen unterwegs ist und wirklich das Leben dort vor Ort wieder ein bisschen mitbekommt. Dort hat kaum jemand ein Auto und fährt jetzt irgendwie individuell durch die Gegend. Es gibt auch jetzt nicht Züge oder Bahnen oder so, wie wir es zu Hause kennen, sondern es gibt eben wirklich nur diese Gerätschaften. Und das war eigentlich auch eine spannende Erkenntnis, ist auch preislich eigentlich auf jeden Fall gut. Und das einmal zu machen, einfach nur um es gemacht zu haben, gehört auch irgendwie dazu beim Besuch auf den Kapverden.
Wie kamt ihr sprachlich zurecht, so insgesamt im Urlaub?
Nicht allzu gut. Also kommt drauf an, Englisch war manchmal kein Problem, manchmal aber total schwierig. Die reden hauptsächlich Portugiesisch oder eben die kreolische Sprache, die wir natürlich alle nicht können, aber Portugiesisch wäre schon mal ganz gut. Ansonsten, witzigerweise, Französisch funktioniert sehr gut. Warum auch immer, also Französisch, obwohl es nicht irgendwie offiziell ist, sprechen da total viele. Da wir nicht Französisch können, beziehungsweise ich nicht so gut Französisch kann, dass ich Dinge sagen kann zu anderen, ich verstehe es nur, war das manchmal etwas schwierig. Ansonsten mit einem Übersetzer-App oder so konnten wir eigentlich alles regeln.
Okay.
So, ich habe gerade gesucht, ob es eine französische Besatzung gab. Habe jetzt keine gefunden.
Nee, aber ich habe gerade gelesen, dass Französisch und Englisch irgendwie dann ab der Sekundarschule unterrichtet werden.
Ja, es würde auch Sinn machen vom westafrikanischen Einfluss, so Senegal und so, dass die quasi da oft, also das ist auch, wir haben einige, man soll jetzt da nicht so differenzieren zwischen Hautfarben, aber die kreolisch, also die Kapverdianer sind vom Hauttyp etwas heller und man hat dann oft gesehen, die etwas dunkleren Hauttypen, die sind dann oft Einwanderer von Westafrika, so Senegal und rundherum, die sich auf den Kapverden versuchen, ein besseres Leben zu machen. Also da dürfte trotzdem noch ein Unterschied vom Lebensstandard sein. Das wäre so die Erklärung, die wir gefunden haben. Mhm.
Ja gut, und Portugiesisch selbst ist ja auch wahrscheinlich näher an Französisch dran als an Englisch. Mhm. Also das fällt es auch leichter vielleicht.
Mhm. Aber also spannend, ne? Wenn Englisch und Französisch unterrichtet wird und Englisch nicht so gut klappt, hätte ich jetzt gedacht, dass Französisch wahrscheinlich genauso wenig nicht so gut klappt. Aber also vielleicht auch einfach Affinität, wie häufig wird es gesprochen und so und wie viele FranzösInnen kommen vielleicht auch tatsächlich nach da oder frankophone Menschen, dass man der Sprache auch mehr ausgesetzt ist. Ja, spannend. Okay. Was gab es dann noch? Gab es dann noch großes Highlight, großes Lowlight oder irgendwas an Tipps, die ihr da lassen wollt?
Naja, wir sind dann ja noch weiter auf Santo Antão geflogen, wo wir persönlich, oder traue ich mir zum sagen, das zweite Highlight auf den Kapverden gefunden haben. Es ist nicht umsonst die zweite oder die erste Wanderinsel, wo viele auch organisierte Wandertouren hingehen. Auch aufgrund der grünen Täler, also man kann sich Santo Antão stellenweise wie Hawaii vorstellen, ein bisschen so mit dem komplett zerklüfteten Küstenabschnitten, die mit den Tälern dann das Grün einfach perfekt harmoniert. Und da gibt es 2-3 Täler, die halt auch für das Wandern sehr bekannt sind. Die sind sehr eng, sehr steil nach oben, wo unterschiedlichste Pflanzen auch angebaut werden. Es ist dort auch das Hauptanbaugebiet von den meisten Gemüsesorten aufgrund vom Niederschlag. Und wir sind einfach dort dann noch 3-4 Tage wandern gegangen, was am Schluss dann einfach noch unser Highlight war.
Schön.
Sind das diese Täler hier im Norden von der Insel?
Genau, die grünen. Genau. Das eine ist das Xoxo, oder weiß nicht, wie es ausgesprochen ist, aber Xoxo geschrieben, Xoxo Valley. Das andere ist das Paul Valley. Die sind schon sehr bekannt jetzt, was die Kapverden betrifft, fürs Wandern. Irrsinnig schön, wir haben beide extrem cool gefunden. In dem einen haben wir sogar übernachtet.
Ja. Und es gibt dann auch noch ganz an der Nordküste, ausgehend von Ponta do Sol, eine Küstenwanderung, die wir auch gemacht haben, die wahnsinnig schön ist und eben auch eines so der Highlights von Santo Antão. Da haben wir den organisatorischen Fehler gemacht, dass wir ein Mietauto hatten, was jetzt an sich nicht schlecht ist, weil es dich trotzdem flexibel macht und unabhängig macht. Aber das ist eher so eine Wanderung, wo man quasi von A nach B geht und dann ja, nicht wieder zurück an den Ausgangspunkt kommt. Das heißt, wir konnten nur die Hälfte der Wanderung machen und sind dann denselben Weg wieder zurückgegangen, um wieder ans Auto zu kommen. Das wäre wahrscheinlich noch cooler, noch schöner, wenn man quasi die ganze Strecke gehen kann und eben dann von B wieder per Sammeltaxi zurück nach A fährt.
Aber ich sehe gerade Bilder von der Küste im Norden und da die Straßen sind ja auch wirklich ultra steil, also vielleicht will man da auch gar nicht Auto fahren. Wie sicher habt ihr euch gefühlt?
Ja, da sind wir schon gegangen. Ich weiß nicht, welchen Abschnitt du genau ansiehst, aber man geht eben auf den Straßen weiter. Man könnte noch fahren. Ich glaube, Sammeltaxis fahren auch oder irgendwelche Offroad-Gefährte fahren auch noch, aber das ist eigentlich schon Teil des Wanderwegs und ist, glaube ich, zu Fuß auch irgendwie angenehmer als mit dem Auto. Mhm. Doch sehr eng und steil eigentlich.
Und ihr hättet, oder war das Risiko zu groß, ihr hättet ein Sammeltaxi theoretisch am anderen Ende dieses Küstenwegs nutzen können, um zurück zu eurem Auto zu kommen, aber ob wirklich eins fährt, wäre so die Frage gewesen.
Ja, erstens das und zweitens ist es auch nicht so billig, okay, weil das trotzdem dann eine sehr lange Strecke ist und dann will man ja nicht fürs Auto und dann noch fürs Taxi zahlen. Ja.
Okay. Wie lange wart ihr jetzt insgesamt auf der Insel? Santo Antão war das, ne?
Wieder in etwa eine Woche. Ich glaube, ja, 7 Tage sogar. Auch unserer kleinen Fehlplanung hier geschuldet. Wir sind ja da vorher im Prinzip, ich glaube auf Santiago war das, dann haben wir umgeplant, weil wir gesagt haben, wegen den Flügen, dass wir unseren ganzen Urlaub verkürzen und haben dann dort auch noch einmal umdisponiert und haben es so geteilt, dass wir 4 Nächte in dem bewachsenen grünen Teil zum Wandern sind und dann 3 Nächte im Süden, dort wo auch die Fähre anlegt. Fun Fact hier vielleicht auch zu wissen, diese Insel hat keinen Flughafen, man muss quasi von der Nachbarinsel mit der Fähre hinüber. Diese Fähre, einziges Verkehrsmittel, das wirklich pünktlich und super insgesamt ist, vielleicht noch am Rande erwähnt. Und wir haben 4 Nächte eben im Norden und 3 Nächte im Süden, die dann auch nicht ideal waren, weil wir dann wieder wo waren, wo sehr abgelegen war. Wir haben dann auch das Auto nicht mehr gehabt, weil wir das schon zurückgeben mussten. Ja, wieder Heuschrecken. Also wir haben dasselbe dann noch einmal gehabt. Also es war nicht ideal.
Kam die Fähre in Tarrafal auch wieder an? Weil ich sehe gerade, du hast recht, hier gibt es auch wieder diesen Ort.
Ja, Tarrafal ist für die Fischer der Anlegeort sozusagen. Mhm. Aber eben die Fähre, die fährt nach Porto Novo. Das ist so im Südosten. Ah, ja. Und legt eben von Mindelo auf São Vicente ab. Das ist so die Fährfahrt, 1 Stunde ungefähr dauert die, wackelt auch fast nicht, also uns ist nicht schlecht geworden, auch sonst offensichtlich eher niemanden und das funktioniert eigentlich sehr verlässlich und sehr gut.
Okay.
So, dann ist die Reise auch schon relativ weit, oder? Kam jetzt noch eine 4. Insel dazu? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Grundsätzlich ja, also São Vicente, eben wo wir hingeflogen sind, haben wir zuerst 1 Nacht verbracht und dann nochmal 2, weil wir von dort nach Hause geflogen sind. Da wollte man zumindest Mindelo, also die Inselhauptstadt, ansehen und wir haben dann auch noch kurz überlegt, ob wir mehr machen. Leider ist halt Laura in der Zeit krank geworden und dann haben wir eigentlich nicht mehr viel machen können und sind dann, ja, am Ende haben wir gesagt, okay, es reicht, wir sind eigentlich nur essen gegangen. Mehr haben wir dann nicht gemacht. Wobei man hier vielleicht noch eines hinzusagen muss, wenn wir noch bei den Highlights sind. Auf den Kapverden ist das Essen allgemein vielleicht nicht das Beste, aber der Thunfisch, der dort in verschiedensten Arten und Weisen zubereitet wird, ist definitiv der Beste, den ich gegessen habe bis jetzt und wahrscheinlich einer der besten der Welt. Also wer Thunfisch-affin ist, würde sich dort wahrscheinlich sehr gut fühlen.
Okay. Mhm. Wieder. Okay, das heißt, ihr wart jetzt insgesamt auf 4 Inseln und wolltet eigentlich noch die 5. mitmachen, die dann aber aufgrund des Flugdebakels von 2023, so nennen wir es, das große Flugdebakel, dann leider nicht mehr geklappt hat.
Genau. Wir haben dann im Nachhinein auch gesehen, der Flug, den wir gehabt hätten, wäre auch verspätet gewesen. Natürlich. Also die Entscheidung war definitiv richtig.
Okay, schön.
Das heißt, ihr seid dann von San Vicente aus direkt wieder nach Hause geflogen?
Okay. Genau. Das ist vielleicht ein guter Tipp. Es gibt von Lissabon nach São Vicente Flüge, von mehreren Airlines sogar. Wenn man jetzt sagt, man möchte eine Wanderreise auf den Kapverden machen, vielleicht 10 Tage oder sowas in die Richtung auf Santo Antão verbringen, dann kann man das Ganze machen, ohne diese furchtbare kapverdische Airline verwenden zu müssen, indem man eben nach São Vicente fliegt, mit der Fähre rüberfährt und wieder zurück und eben wieder mit einer anderen Airline zurück nach Lissabon. Das würden wir eigentlich so empfehlen auf jeden Fall, so hat man sicher organisatorisch weit nicht so viele Troubles wie wir. Und nachdem Santo Antão für uns nach Fogo so das zweite große Highlight war und wirklich sehr, sehr schön ist, kann man das auf jeden Fall machen.
Das klingt nach einem sehr guten Tipp und auch von der Zeit, die viele Menschen zum Reisen so übrig haben, machbar.
Ja.
Und hier die São Vicente scheint auch irgendwie schöne Strände zu haben. Also was man jedenfalls so auf Google-Bildern sieht. Also vielleicht für Badeurlaub dann doch noch ganz gut geeignet.
Ja, wird wahrscheinlich auch funktionieren. Da können wir jetzt natürlich nicht aus erster Hand sprechen. Wir wissen nur von anderen, die kombiniert haben, Wanderurlaub auf Santo Antão und dann mit dem TUI-Flieger, der dürfte da auf São Vicente landen und dann rüber nach Sal fliegen. Also das dürfte es auch geben, dass man auch auf dieser Verbindung nicht mit der Bestfly, heißt die übrigens, ironischerweise die Airline, diese nicht nehmen muss und dann quasi auch auf Sal noch baden kann. Das wäre dann die Top-Badeinsel.
Okay. Auf Sal gibt es ein Ort, der heißt Shark Bay.
Ups. Die vielleicht nicht zum Baden nutzen bei Lebensgefahr.
Aber ansonsten sicher gut. Ja, ich habe so 2-3 Bekannte, die auch schon mal zum Badeurlaub auf dem Kap Verde waren und die meinten dann auch so, ja, also wenn man da was anderes machen will als baden, wüssten sie gar nicht was. Aber ich glaube, die haben sich auch wirklich nicht damit beschäftigt, sondern es war so, wir kommen hin, wir wollen an den Strand, fertig. Und das scheint dann aber auf den Inseln auf jeden Fall sehr gut zu sein. Also das hat ihnen auch sehr gut gefallen. Aber ich kann euch leider nicht sagen, an welchem Strand sie waren oder wo.
Da waren sie wahrscheinlich entweder in Sal oder in Boa Vista. Und in Sal waren sie zu 99% in Santa Maria. Da gibt es eben, wenn man auf Google Maps reinschaut, eben sehr, sehr schöne, so türkis-weißer Sandstrand mäßig. Also wirklich sehr schön, das hätten wir doch gern gesehen, zumindest mal einen Tag oder so. Aber ansonsten ist auf Sal nichts. Also ist wirklich nur für das.
Ja, ein Kumpel von mir war auch letztens da und genau, hat auch nur die Insel gemacht und auch nur Strand, aber war auch sehr begeistert davon. Also auch da eigentlich eine gute Empfehlung, wenn man hinkommt.
Falls. Würdet ihr nochmal hinfahren? Also jetzt abgesehen davon, dass ihr die Welt sehen wollt und noch wahrscheinlich viele andere Länder vorher auf die Liste kommen, aber war es gut genug, dass ihr sagt, ja, würden wir nochmal machen oder die Welt ist groß, wir gucken woanders?
Es ist ja generell schwierig, also wir haben da schon geredet, auch wenig Sachen, die man so gemacht hat, würde man ja 1:1 wieder so machen, weil gerade wenn man ja viel Verschiedenes sehen will und so, ist schwierig. Also es ist schon was ganz Besonderes, wenn wir bei einer Destination sagen, da wollen wir auf jeden Fall vielleicht sogar bald noch einmal hin. Die Kapverden gehören da nicht unbedingt dazu. Also einerseits halt, weil wir jetzt da doch ein bisschen Pech auch hatten auf der Reise und da einfach ja, das Ganze jetzt nicht mehr ganz so positiv konnotiert haben, wie es eigentlich war stellenweise, weil sie wirklich gerade Santo Antão und Fogo extrem schön und richtig coole Erlebnisse waren. Ist aber vielleicht auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, also den Fogo mal raufzuwandern und wieder runter zu sliden auf der Asche ist extrem cool, aber braucht man vielleicht auch nicht 10-mal machen, sondern reicht vielleicht auch einmal. Oder Axel, du kannst da gerne wieder hinzufügen, widersprechen.
Ja, ich würde da definitiv zustimmen. Es ist für uns das Verhältnis einfach von Highlights und Lowlights in dem Fall einfach ja, nicht in dem Ausmaß stimmig, dass wir sagen, passt, wir fahren jetzt schnell wieder mal hin. Also sag niemals nie, kann natürlich immer passieren, aber jetzt geplant wäre es jetzt nicht. Okay.
Aber soll jetzt das Ganze nicht total negativ irgendwie enden lassen. Also wenn man das Ganze jetzt gehört hat, weiß man eh, es waren auch einige coole Sachen dabei. Und man kann es grundsätzlich empfehlen, wenn man eben so ein paar Infos hat, die wir vielleicht noch nicht hatten, aber jetzt ja Gott sei Dank weitergeben konnten.
Total. Und es waren total wertvolle Tipps. Und ich glaube, es macht eine Reise viel authentischer, wenn man eben auch sagt, hier und da gab es Probleme und hier und da sind wir an unsere Grenzen gekommen. Und ich glaube, das hilft Zuhörenden auch viel eher, dann ein authentisches Bild davon zu haben und darauf zu achten und vielleicht selbst dann einen noch cooleren Urlaub zu haben, weil man eben weiß, okay, letzten Flug buche ich nicht zwischen den Inseln zum Beispiel. Oder ich gehe halt mit dem Mindset daran, ja, einen Puffer einzuplanen, nicht auf die Flüge unbedingt angewiesen zu sein oder eben mit dem Schiff fahren zu können oder so. Von daher total gut und Ich fand das jetzt überhaupt nicht negativ am Ende, sondern eher authentisch und umfangreich. Ja.
Also es ist schon eher ein seltenes Fazit, dass man sagt, so, es gab auch viele Probleme. Aber genau, ich sehe es wie Anna, es ist ja dann gerade gut, wenn ihr davon erzählt und sich dann andere, also ich zum Beispiel habe, als der erste Lockdown war zu Corona-Zeiten, habe ich geguckt, wo gehen denn überhaupt Flüge hin und auf die Kapverden wäre man gekommen. Habe dann aber auch relativ schnell entschieden, dass mir das dann zu kompliziert ist mit zwischen verschiedenen Inseln und wer weiß, wie sich die Lage dann schnell verändert. Das war mir direkt irgendwie ein bisschen unheimlich und habe es dann auch gar nicht gemacht. Und wenn man jetzt hört, so zu normalen Zeiten ist es auch kompliziert, dann bin ich froh, dass ich da nicht hingefahren bin. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hinfahren würde, könnte ich jedenfalls schon mal ein paar Fehlerquellen vielleicht minimieren.
Das wirst du und die Heuschrecken in Lockdown 1 und 2.
Genau. Ja, mit Heuschrecken. Ich glaube, ich komme, also ich habe wahrscheinlich nicht panische Angst, aber ich hatte das in China öfters mal, dass dann so eine große Gottesanbeterin auf mir gelandet ist. Und da habe ich auch, also ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so laut geschrien, wie wenn dann diese Viecher mit diesen Köpfen auf mir sitzen und mich nur so angucken. Ich glaube, Heuschrecke kann bei der Größe vielleicht ähnlich sein.
Ich hatte mal so eine Geisterheuschrecke tatsächlich auf der Hand. Damit hatte ich jetzt, also es war halt auch spannend so, aber Spinne auf der Hand wäre zum Beispiel für mich ein absolutes No-Go. Von daher, ich fühle eure Angst und besonders, wenn die schnell sind und angeflattert kommen und so, die haben ja auch eine ziemliche Wucht mit dieser Größe, finde ich das auch, also muss nicht unbedingt sein. Das sollte man vielleicht auch darauf achten, wenn man auf die Inseln möchte, dass man da gegebenenfalls von einer Heuschrecke niedergeballert wird.
Genau. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, bezüglich Reisezeit, ist nicht schlecht zu wissen. Also jetzt zum Beispiel wäre schon nicht mehr ganz optimal. Tatsächlich war November, wo wir waren, eigentlich der perfekte Reisemonat. Es ist sozusagen nach dem Regen, also im September, Oktober gibt es ja so 4-5 Regentage. Es ist quasi nach dem Regen, das heißt, es ist wieder einigermaßen grün alles. Was eben grün sein kann, ist dann grün sozusagen. Und es ist eben nicht ganz so trocken wie sonst. Gleichzeitig vom Wind her, von der Temperatur her, so immer an die 30 Grad ist sehr angenehm. Und was wir auch letztens noch gelesen haben, im Dezember soll es häufiger zu Sandstürmen, also ne, Sandsturm ist das falsche Wort, aber zu solchen Winden kommen, wo eben der Sand irgendwo mitgetragen wird, was auch vor, ich glaube, 1-2 Wochen Ende Dezember wieder der Fall war, sodass keine Flüge gingen zwischen den Inseln. Mhm. Also dieses Mal dann wirklich auch dem Wetter geschuldet. Deswegen vielleicht so Dezember auch nicht mehr ganz optimal und eher im November fliegen, was ja auch perfekt ist, wenn es zu Hause irgendwie ekelhaft und kalt und windig und vielleicht schon schneeig wird, dass man dann nochmal abhaut in die warme kapverdische Sonne.
Ja, stimmt. Also es gibt einen perfekten Reisemonat, ansonsten muss man ein bisschen gucken. Und ist halt auch so, ne? Es sind kleine Inseln, es bedeutet einfach, dass die sehr, sehr nah am Wetter und am Klima sind und selbstverständlich, dass da alle möglichen Faktoren noch mit dazu zählen, wann man wie wohin kommt und ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden. Alle, die jetzt zuhören und denken, boah, die zwei sind super sympathisch, da möchte ich doch gerne mehr sehen, was die machen, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Die beiden machen nämlich wahnsinnig tollen Content. Ich finde erstens sehr professionell und zweitens auch sehr, sehr lehrreich und sehr schön anzugucken. Wir verlinken euch natürlich das Profil wie immer in den Shownotes. Und von euch beiden, das hatte ich euch noch gar nicht gesagt, das habe ich vergessen, wir haben immer an den Mittwochen zwischen den Folgen, wir haben ja alle 3 Wochen, kommt ja bei uns eine Folge raus, gibt es bei uns Bilder zu den Folgen. Und da wäre es super, wenn ihr uns ein paar Bilder zur Verfügung stellen würdet. Ihr werdet selbstverständlich wie immer verlinkt und genau, dann können die Leute sich ein bisschen was dazu angucken, was es auf den Kapverden so gibt.
Sowieso, das machen wir.
Super, vielen Dank.
Sehr schön.
Gerne, sehr gerne.
Dann vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für euren Bericht. Wer jetzt noch weiter zuhören möchte, kann gerne auf Patreon in die Postshow kommen. Da gibt es noch einen kleinen Schnack. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns von dieser ersten Folge LeBroad im Jahr 2024 gleich mal mit einem herzlichen Tschüsschen.
Ciao.
Tschüsschen.
Tschüss.